Die Deutsche Bahn erlebt einen regelrechten Boom, zumindest nach Einschätzung der Deutschen Bahn. Die Nachfrage sei im ersten Halbjahr zweistellig gestiegen und das Nachfragepotenzial sei noch lange nicht ausgeschöpft. Das sagt DB-Chef Richard Lutz. Und dennoch gibt es nicht enden wollende Klagen über die Unzuverlässigkeit der Bahn, die ja sogar zur Inkompatibilität mit der Schweizer Bahn geführt hat. Bei mir zu Gast ist jetzt Dr. Alexander Eisenkopf. Er ist Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Herzlich willkommen, Professor Eisenkopf.
Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Bahnchef Richard Lutz hat ja selbst zum wiederholten Mal auf die oft nicht befriedigende Qualität der Bahn hingewiesen. Man mute den Kunden derzeit viel zu. Im Fernverkehr waren im ersten Halbjahr nur knapp 69% der Züge pünktlich. Woran liegt das denn?
Wir haben hier eine fatale Situation im Zuge von Covid-19 und den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Ist ja der Zugverkehr sehr stark rückläufig gewesen. Dann haben wir auf der anderen Seite mit dem 9-Euro-Ticket und jetzt dem 49-Euro-Ticket Maßnahmen, die in bestimmten Bereichen für stärkere Nachfrage sorgen. Wir haben ein Problem mit der Infrastruktur, die marode ist, die an vielen Stellen Probleme bereitet. Und wenn jetzt die Nachfrage so anzieht, wie Sie das gerade beschrieben haben, dann ist das natürlich eine Gemengelage, die zu vielfältigen Störungen führt und zu Ausfällen führt und zu mangelnder Kundenzufriedenheit am Ende natürlich.
Jetzt haben Sie die Infrastruktur angesprochen, die ja nicht selten als marode bezeichnet wird. Der Bahnchef sagt, die vielen Baustellen hätten die Bahn noch unpünktlicher gemacht. Das klingt doch aber so, als würde fleißig am Ausbau und an der Modernisierung des Schienennetzes gearbeitet werden, oder täusche ich mich da?
Natürlich werden momentan jedes Jahr Milliarden dort hineingesteckt und die marode Infrastruktur ist natürlich damit verbunden, dass auch viel gemacht werden muss, um sie wieder in einen vernünftigen Zustand zu versetzen. Das heißt, die Baustellen sind Teil des Problems. Das widerspricht sich aus meiner Sicht gar nicht. Das eigentliche Desaster ist natürlich, dass das, was wir heute erleben, erst ein Vorgeschmack ist von dem, was in den nächsten Jahren sich abspielen wird. Wir haben ja eine Infrastruktur, die auf den sogenannten Hauptabfuhrstrecken, das sind die stärksten belasteten Korridore, vor einer sogenannten Generalsanierung steht. Die Bahn hat sich hier vorgenommen, dass sie gebündelt Maßnahmen zur Sanierung durchführen will und deswegen ganze Korridore über Monate gesperrt werden und ja mit Schienenersatzverkehren oder Umwegverkehren bedient werden. Das Ganze geht los im nächsten Jahr nach der Fußball-Europameisterschaft auf dem Korridor südlich von Frankfurt. Und ja, dann werden also noch viel mehr Probleme für die Reisenden auftreten, Verspätungen, Unpünktlichkeit, ausfallende Züge oder generell ein deutlich verschlechtertes Angebot.
Wenn jetzt aber Einigkeit darüber herrscht, dass die Infrastruktur marode ist, dass es andere strukturelle Probleme gibt, woran liegt es denn dann, dass Reformen nicht umgesetzt werden?
Ja, wir haben eine komplizierte Gemengelage hier. Das Thema ist sehr lange verschleppt worden. Wir haben einerseits die Idee gehabt, bei der Bahnreform vor jetzt fast 30 Jahren, dass die Eisenbahn das, was sie an Infrastruktur nutzt, auch über Infrastrukturabgaben, also über Benutzungsabgaben für die Züge refinanzieren kann. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Man hat dann den Bund dazu gebracht, dass die gesamten Neubaumaßnahmen über sogenannte verlorene Zuschüsse finanziert werden. Das Geld wird also sozusagen geschenkt und man hat den Bund auch dazu gebracht, dass man in einer Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für die Erneuerung von Infrastruktur, die kaputt ist oder die repariert werden muss, aufkommt. Das heißt, es gab wenig Interesse daran, die Infrastruktur zu pflegen, in Schuss zu halten, Erhaltungsmaßnahmen selber durchzuführen, sondern man konnte einfach darauf warten, bis die Bahnstrecken so kaputt waren, dass die gesamte Reparatur bzw. Ersatzneubau dann vom Bund als Finanzier übernommen wurde. Und das ist ein systematischer Fehlanreiz im System. Es kommt noch hinzu, dass über viele Jahre bis zuletzt ja der frühere Kanzleramtsminister Pofalla Infrastrukturvorstand war und unter seiner Ägide sind natürlich hier sehr viele Dinge einfach auch verschleppt worden, verschleiert worden und Jetzt ist man fast froh bei der Bahn, dass man den los ist.
Nun sagt die Bahn aber auch, dass die Verkehrsleistung ja noch kräftiger als die Fahrgastzahlen angestiegen sind, also die Anzahl der per Zug zurückgelegten Kilometer. Im Fernverkehr habe die Deutsche Bahn dabei einen historischen Rekord erreicht. Ist denn die Bahn da nicht zu Recht stolz auf sich?
Naja, der historische Rekord, das ist natürlich etwas, was man mit Vorsicht genießen sollte. Man hat sich wieder auf das Niveau gehangelt vor der Corona-Zeit. Und wenn Sie sich das anschauen, wie viele Reisende mit der Deutschen Bahn fahren, dann gab es eine Zeit, das war vor der Einführung des jetzt gültigen, damals neuen Preissystems, da lag man auf dem gleichen Niveau. Nun hat sich da einiges geändert, auch in der Struktur, dass viele Verkehre aus dem Fernverkehr abgewertet wurden, also gewandert sind zum Nahverkehr. Man kann es nicht so wirklich gut vergleichen. Aber wenn Sie es jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren anschauen, dann ist das keine Wachstumsstory. Ja? Das sind also jetzt Husarenmeldungen. Ich würde sagen, das stagniert auf einem ja eher wirklichen Niveau. Man würde sich viel mehr wünschen. Ja? Wenn Sie sich anschauen, dann haben Sie 7% Marktanteil im Personenverkehr. Und im Güterverkehr sind sie irgendwo bei 19%. Und wenn sie wirklich eine Verkehrswende wollen, dann müssten sie dem System ordentlich Dampf machen. Dann sind die Rekorde, von denen Herr Lutz hier spricht, eher Makulatur.
Das Problem ist natürlich unserer Bundesregierung auch nicht entgangen. Der deutsche Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP will die Deutsche Bahn jetzt schrittweise reformieren. Dafür soll es ab Anfang nächsten Jahres eine neue, gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft geben. Das klingt doch im Sinne des Ziels Bürokratieabbau nach einer guten Idee. Oder wie sehen Sie das?
Ja, ich würde sagen, da wird massiv Bürokratie aufgebaut, ja, an der Stelle. Diese gemeinwohlorientierte Infrastruktur ist ja etwas nach dem Motto, ja, nicht gehauen und nicht gestochen. Man sagt, okay, aktuell ist das eine Aktiengesellschaft, der Bereich Netz und der Bereich Bahnhöfe, der muss kaufmännisch geführt werden und da werden Gewinne ausgewiesen, aber das ist ja eine reine Farce. Ich meine, die Infrastruktur ist der Verlustträger. Ich habe ja eben gesagt, der Großteil der Infrastruktur, die man nutzt, also der Strecken, wird der Bahn vom Bund geschenkt, ja, per Baukostenzuschuss. Und was man hier als Gewinn ausweist, ist ja eine rein buchhalterische Größe. Wenn man jetzt sagt, okay, das macht man jetzt gemeinwohlorientiert, ohne Gewinnabsicht und irgendwie anders. Ich möchte nicht Berater sein, der jetzt, da gibt es ja ein großes Konsortium von Beratern, die jetzt ein Konzept da vorschlagen. Das möchte ich eigentlich nicht machen, weil das ist die Quadratur des Kreises. Sie wollen sie in einer Aktiengesellschaft, ja, der Konzern ist insgesamt eine Aktiengesellschaft, jetzt eine solche Tochtergesellschaft, die dann gemeinwohlorientiert ist, vielleicht eine gemeinnützige GmbH oder was auch immer. Wie wollen Sie die führen? Wie soll das funktionieren? Also die konsequente Lösung wäre ja, wenn man das will, dass man sagt, man trennt die Infrastruktur sauber von den Transport- und sonstigen Aktivitäten ab und dann kann das eine Art öffentliches Unternehmen sein, was dann separat von der restlichen Bahn geführt wird und die Trassen vermarktet und bewirtschaftet, das wäre eine saubere Lösung. Aber vor der Trennung hat ja die Bahn nach wie vor so viel Angst wie der Teufel vom Weihwasser.
Sie haben es gerade gesagt, Sie möchten bei Volker Wissing kein Berater sein. Ich ernenne Sie jetzt hiermit zum deutschen Verkehrsminister auf Probe oder wenigstens zum neuen Bahnchef. Was würde denn ein Bahnchef, ein deutscher Verkehrsminister Alexander Eisenkopf als allererstes umsetzen? Einen meinetwegen 3- oder 5-Punkte-Plan. Wie sähe der aus, um die Bahn nach vorne zu bringen?
Ich sag jetzt mal, ich übernehme die Rolle des Ministers. Ja, das wäre mir angenehmer, weil der Minister ist ja derjenige, der die politischen Leitlinien bestimmt und eigentlich ist die Bahn ja sein Erfüllungsgehilfe. Ja, wir sprechen von Prinzipalen und Agenten. Der Wissing ist der Prinzipal und Herr Lutz ist der Agent. Also der Herr Lutz ist quasi der Schwanz und der Hund wackelt mit dem Schwanz und nicht der Schwanz mit dem Hund. Also 3-Punkte-Plan, sagen Sie. Ja, wir überlegen uns, wie wir in Zukunft, das wäre der Punkt 1, die Bahn gestalten wollen, was wir eigentlich erreichen wollen. Saubere Ziel der Definition. Dann überlegen wir uns zum Zweiten, welche Ressourcen brauchen wir dafür, ja? Wir reden ja momentan darüber, dass 90 Milliarden im Raum stehen, 90 Milliarden Euro, um die Infrastruktur wieder auf den Stand zu bringen, den sie eigentlich haben müsste. Wir reden nochmal über mehr als 100 Milliarden Investitionsmittel, um den sogenannten Deutschlandtakt im Schienenverkehr abbilden zu können, also eine deutliche Angebotsverbesserung, die in 20, 30 Jahren sicherlich dann da sein soll. Und da müsste man ganz klar mal reinen Tisch machen und fragen, wollen wir das so? Soll das so kommen? Sind wir bereit, das zu finanzieren? Und wie wollen wir es finanzieren? Ja, und der dritte Punkt wäre dann, dass wir uns die Strukturen der Deutschen Bahn mal systematisch anschauen. Das ist ja ein Wildwuchs von über 600 Tochtergesellschaften. Wenn Sie in London in den Bus steigen, dann fahren Sie am Ende des Tages auf das Ticket der Deutschen Bahn, wenn Sie mit dem Arriva-Bus fahren. Wenn Sie irgendwelche Güter mit Schenker um die Welt schicken, landet das sozusagen in der Bilanz der Deutschen Bahn. Vom Umsatz der Deutschen Bahn im letzten Jahr ist fast die Hälfte Schenker. Also Bahnverkehr in Deutschland, das war mal auch eine politische Devise. Das soll das Ziel sein, dass der Bahnverkehr in Deutschland verbessert wird, nicht, dass ein solches Unternehmen sozusagen DAX-Unternehmen spielt und überall auf der Welt Logistikaktivitäten betreibt. Also das wäre jetzt in wenigen Worten die Agenda, die ich als erstes angehen würde.
Sie schlagen ja auch eine Trennung von Transport- und Infrastrukturebene vor. Was muss ich mir darunter genau vorstellen? Was würde das bringen und vor allen Dingen, wie soll das konkret aussehen?
Das bin ich ja nicht allein, der solchen Ideen nach wie vor nachhängt. Da gibt es zum Beispiel die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, die das Ceterum Censeo der Trennung von Infrastruktur- und Transportebene nach wie vor mit sich trägt und immer wieder das auch sagt, dass man das machen sollte. Das ist eigentlich die konsequente Weiterentwicklung dieser gemeinwohlorientierten Infrastruktur. Ich hatte das ja schon angedeutet, ja. Gemeinwohlorientierte Infrastruktur in dem Bahnkonzern greift zu kurz. Wenn wir wirklich sagen, okay, die Infrastruktur ist etwas, was öffentlich bewirtschaftet werden muss, weil es gewaltige öffentliche Zuschüsse, gewaltige Subventionen braucht. Deswegen müssen wir es aus diesem Konglomerat rauslösen, um als Politik, um als Bundesregierung Zugriff zu haben und die Finanzströme kontrollieren zu können, das Finanzgebaren kontrollieren zu können. Das wäre für mich der Hauptpunkt. Da fließen Milliardensummen rein. Der Rechnungshof möchte dort zum Beispiel Mittelverwendung kontrollieren und wird zurückgewiesen und die Bundesregierung versteckt sich und sagt, na ja, dann klagt doch gegen die Deutsche Bahn, ja, damit ihr Zugriff zu Informationen bekommt. Das ist ein Unding, ja, das kann so nicht funktionieren. Also wir brauchen hier eine saubere Trennung zwischen dem betriebswirtschaftlichen Geschäft, Züge fahren lassen im Regionalverkehr, im Fernverkehr, Güterzüge für Kunden in der Logistik fahren lassen oder auch das Logistikgeschäft geschrumpft. Und auf der anderen Seite die Bewirtschaftung einer Infrastruktur, die in hohem Maße bezuschusst werden muss. Und dann kommt noch der Wettbewerbsaspekt, der von der Monopolkommission immer betont wird, dass es ja neben der Deutschen Bahn eine ganze Reihe anderer Bahnen gibt. Ja, im Fernverkehr kennen Sie als Kunde nur Flixtrain. Ja, die haben relativ kleine Marktanteile. Das ist unter 5% des Kuchens. Da ist auch das Wettbewerbspotenzial vielleicht begrenzt. Aber Sie haben ja im Güterverkehr über 50% mittlerweile Verkehrsleistung, die von dritten Bahnen erbracht wird und natürlich auch im Nahverkehr eine ganze Reihe von potenten Wettbewerbern. Das heißt, an der Stelle muss gewährleistet sein, dass deren Interessen auch bei der Trassenvergabe und bei der Entwicklung der Infrastruktur angemessen berücksichtigt werden. Und da wäre aus meiner Sicht eine solche perspektivische Trennung, der Weg zu einer Trennung, die beste Lösung. Übrigens ist das ja politisch durchaus mittlerweile mehrheitsfähig.
Professor Alexander Eisenkopf ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen und vielleicht, wer weiß, eines schönen Tages Verkehrsminister. Professor Eisenkopf, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ich danke Ihnen.